Herzlich willkommen bei der Evangelischen Gemeinschaft München-Bogenhausen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Unser tiefes Anliegen ist, dass die folgende Predigt dich in deiner Situation anspricht, dir eine neue Blickrichtung aus der Bibel schenkt und dass du Gott ganz persönlich begegnest.
Ja, wer wagt, kann gewinnen. Wagnis eingehen. Wir haben das gerade mit dem Lied ja auch so ein bisschen gehabt. Wir haben einen Gott, der uns trägt. Aber Wagnis hat ja auch mal was mit Risiko zu tun. Wie viel Risiko bin ich denn bereit, für eine Sache einzugehen? Ich weiß nicht, wie es Ihnen und dir geht. Ich würde sagen, es kommt immer so ein bisschen drauf an. Wenn ich jetzt sage, hier, 10 Cent. Wer ist bereit, für 10 Cent ein Wagnis einzugehen? Ja, nicht so, gell? Weiß auch nicht, warum. Wer den Pfennig nicht ehrt, habe ich noch gelernt, gell? Also es kommt immer drauf an, wofür. Ich würde auch sagen, für 10 Cent, sorry, das haben nicht eine Pfandflasche und habe schon doppelt so viel, ja? Keine Frage. Aber wenn jemand sagt, für meine Kinder, boah, da wäre es ganz anders. Da wäre ich bereit, viel mehr einzusetzen. Also es kommt schon immer drauf an, für was gehe ich ein Wagnis ein? Und dieses, wer wagt, gewinnt, also wir kennen das eher als englisches Sprichwort, no risk, no fun. Aber no risk, no fun, da will ich heute nicht hin. Es geht nicht nur immer darum, um Spaß zu haben, weil die Frage, die ich euch heute stellen will in der Predigt, ist wirklich ernst. Ich will euch so ein bisschen kitzeln, weil uns Jesus kitzelt. Was bin ich bereit auch, was brauche ich, um mal aus meiner Komfortzone rauszukommen? Was darf Gott in meinem Leben auch fordern? Also ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht jedes Lied analysiert, aber ich merke mir wieder, in den Liedern trauen wir Gott ganz schön viel zu. Da singen wir ganz oft, dass er darf und dass ich gehen will. Und dann entdecke ich bei mir, euch kenne ich ja nicht so gut, aber dann entdecke ich bei mir, wie bequem oder bodenständig oder sicherheitsbedürftig ich als Deutscher auch bin. Wir sind übrigens nach den Schweizern Versicherungsweltmeister. Das zeigt mir schon mal so ein bisschen, wir haben gern Netz und doppelten Boden. Also wenn es nicht zu herausfordernd ist, dann will ich auch gehen, Jesus. So in der Art. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber wenn ich dir jetzt sage, dass ich über diesen Balken, also ihr könnt ihn euch ruhig 10-mal so lang vorstellen, aber mein Auto ist nicht so groß. Von daher habe ich nur so einen kurzen Ausschnitt mitgebracht und sagen würde, 10 Meter Höhe und ich laufe einfach so drüber. Wer glaubt es mir? Ja, ihr glaubt mir heute gar nichts, oder? Ja? Also es ist ja nicht schwierig, über den Balken zu laufen, oder? Ja, ich zitter schon ein bisschen, gell? Also es ist nicht schwierig und ich würde da drüber laufen und ich bin es letztes Jahr erst über so einen Balken, 10 Meter Höhe, ohne mit der Wimper zu zucken. Wisst ihr wo? Im Kletterwald mit meinen Kindern. Ja, ich hatte so einen schönen Gurt um und meine Kinder, die zucken schon gar nicht mehr, aber ich springe immer gerne in dieses Geschirr rein, weil ich weiß, wir sind in Deutschland. X-fache Sicherheit, da kann nichts passieren, ja? Ich bin angehängt und falls ich dann mal so zitter auf diesem Balken und nach links oder rechts schwank, ja, dann hänge ich halt im Gurt. So, welches Wagnis bin ich bereit? Aber würde ich auch über den Balken gehen ohne den Gurt? Ja, dann kommt es drauf an, was da drüben ist. Und dann kommt es drauf an, was es mir wert ist. Und ich bin mir sicher, ich würde über diesen Balken, ich bewundere da Zimmerleute immer, die machen das hier wirklich. Und warum? Weil sie wissen, es ist möglich, es ist ein bisschen Übung und ein bisschen Gleichgewichtssinn. Also wenn du zittriger bist wie ich, bin ja schon zittrig, dann probier das lieber nicht ohne Gurt. Aber es geht, es ist möglich. Die Frage ist nur, was bin ich bereit einzusetzen? Und wenn da drüben mein Sohn oder meine Töchter stehen würden und Hilfe brauchen, dann würde ich vielleicht nicht rüberlaufen. Dann würde ich mich draufklemmen und rüberroppen irgendwie, ja? Aber ich würde darüber kommen, weil es mir wichtig ist. Und jetzt meine Frage an dich. Wie schätzt du das ein in deiner Beziehung zu Gott? Wie schätzt du dich an dem Punkt ein? Traust du dich rüber, wenn Gott sagt, so und jetzt bist du dran? Oder stehst du danach und sagst, Gott, Also bitte jetzt erstmal Sicherheitsgurt, dann noch eine Einweisung und dann noch jemand, der mich rettet, falls ich runterfall und nicht mehr vorwärts und rückwärts komme. Das ist eher so, dass wie ich oft tick. Ich will Gott erleben, aber am liebsten sicher. Ich will Gott erleben, ja, aber ich weiß nicht, wenn ich das jetzt mache, klappt es auch wirklich? Ich wünsche mir, dass ich Gott erlebe im Handeln, mit Heilungen, mit Wundern oder einfach mit Menschen, die ihr Leben verändern, nicht wegen mir, sondern wegen Gott. Und dann bin ich doch ganz oft der, der am Anfang des Balkens steht und sich nicht mal zwei Schritte gehen traut. Und mir denke, kann ich jetzt so beten, wenn Gott da nicht handelt, was dann? Immer wenn ich meine Möglichkeiten verlasse, dann wird es spannend. Weil das, was mir möglich ist, wofür mein Geldbeutel reicht oder wofür meine Manpower reicht, kein Problem. Da gehe ich für Gott all in. Aber wenn ich dann weiß, jetzt reicht mein Geldbeutel nicht, jetzt kann es ich nicht retten. Oder mein Know-how. Ich bin nicht so das Oberbrain, ich bin mehr der Handwerkliche eigentlich. Weiß nicht, was Gott sich gedacht hat, als er wollte, dass ich Pastor wurde. Aber da merke ich, wie ich an Grenzen komme. Und dann muss ich auf Gott vertrauen. Bevor ich weiterrede, will ich eine Sache nochmal klar machen. Liebt mich Gott deswegen weniger, wenn ich auf der Seite vom Balken stehen bleibe? Was sagt ihr? Nein. Ja? Bin ich deswegen ein schlechter Christ, wenn ich auf dieser Seite des Balkens stehen bleibe? Nein. Und bitte, bitte behalte das bis am Ende am Kopf, weil ansonsten geht ihr hier raus und sagt euch, der Armin, der wollte von uns nur, dass wir tun, machen. Darum geht's Gott nicht. Aber verpasse ich Gottes Handeln, wenn ich hier stehen bleibe? Leider ja. Und ich glaube, immer wieder verpassen wir Gott beim Handeln, weil wir nicht den Mut haben zu sagen, okay, Jesus, für dich. Ich traue mich nicht, ich bin ein Schisser, ich weiß nicht, aber für dich, ich versuch's wenigstens. Und wenn ich runterfall, dann weiß ich, dass du dastehst und mich irgendwie aufhängst. Aber bitte, wie gesagt, der Unterschied, du musst nicht gehen. Gott liebt dich genauso, wenn du stehen bleibst. Aber ich glaube, wir verpassen ganz viel, weil wir nicht den Mut haben zu sagen, okay, ich gehe ein Risiko ein. Ich habe euch heute ein paar Textabschnitte mitgebracht. Wir steigen in keinen sehr tief ein, aber dafür machen wir so ein bisschen einen Überblick. Und da fangen wir an in Lukas 10. Jetzt schaue ich mal, ob ich das hinkriege. Genau, in Lukas 10 ein kleines Beispiel. Ich lese einfach mal ein paar Verse vor. Danach wählte Jesus 72 weitere Jünger aus und schickte sie immer zu zweit in die Städte und Dörfer, die er später selbst aufsuchen wollte. Er sagte zu ihnen, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn, dass er noch mehr Arbeiter aussendet, die seine Ernte einbringen. Geht nun und denkt daran, ich schicke euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Nehmt kein Geld, keine Tasche und keine Schuhe mit. Falls ihr unterwegs Leute trefft, lasst euch nicht auf lange Begrüßungen und Gespräche ein. Wenn ihr an ein Haus kommt, dann sagt, Friede sei mit euch allen. Heilt die Kranken und sagt allen Menschen dort, jetzt beginnt Gottes Reich bei euch. Als die 72 Jünger zurückgekehrt waren, berichteten sie voller Freude, Herr, sogar die Dämonen mussten uns gehorchen, wenn wir uns auf deinen Namen beriefen. Ich möchte euch Mut machen, ich habe ja gerade auch ein paar Verse ausgeklammert, Lukas 10, schlagt heute Nachmittag nochmal eure Bibel auf und lest mal die ganzen Verse 1 bis 17 einfach in Ruhe durch, was die Jünger da erleben und was Jesus da auch herausfordert. Also ähnliche Geschichte übrigens Anfang von Lukas 9, da schickt er nur die 12 Jünger los. Jetzt wählt er 72 aus. Wir wissen davon nur 12 Namen. Den Rest wissen wir nicht genau, wer das ist. Aber er schickt 72 los. Und was für eine Sicherheit gibt er ihnen mit? Ja, müssen wir nochmal zurück. Was für eine Sicherheit gibt er ihnen mit? Gar keine. Er gibt ihnen sogar noch den krassen Satz mit. Ich schicke euch wie Lämmer unter die Wölfe. Könnt ihr euch kurz vorstellen, was das für ein Schlachtfest gibt? Wenn man diesen Satz bildlich übersetzt, so eine Herde Lämmer oder so und ein paar Wölfe dazu, will ich mir nicht vorstellen. Das ist das, was Jesus seinen Jüngern mitgibt. Und dann noch völlig ohne Netz und doppelten Boden. Ja, Vers 4. Nehmt kein Geld, keine Tasche, keine Schuhe mit. Und falls ihr Leute unterwegs trefft, kein Smalltalk. Ja? Da denke ich mir echt, Jesus, also sorry. Das ist herausfordernd. Und soll ich euch sagen, ihr seid top vorbereitet. Ihr könnt jetzt dann in der Kollekte einfach alles, was ihr habt, reinwerfen. Die Schuhe könnt ihr noch ausziehen. Und dann könnt ihr losgehen. Ihr braucht nicht erst noch nach Hause, ihr braucht nicht noch irgendwas tun. Ihr seid bereit, so loszugehen wie die 72 Jünger damals. Krass, oder? Wer hat Lust heute Nachmittag? Ich würde die Hand auch nicht heben an eurer Stelle. Aber genau das ist es, was Jesus an der Stelle mit seinen, oder nicht nur seinen, sondern den 72 Jüngern macht. Sie müssen ins Risiko gehen. Und was sagen sie zum Schluss? Als die 72 zurückgekehrt waren, berichteten sie voller Freude: Herr, sogar die Dämonen mussten uns gehorchen, wenn wir uns auf deinen Namen beriefen. Ich will nicht wissen, was noch alles passiert. Also nein, ich würde es gerne wissen, was noch alles passiert ist. Was da alles hinter diesen, ist ja ganz oft in der Bibel so. Wir kriegen einen schnellen Überblick über ein Geschehnis. Aber was hinter diesem kleinen Satz noch alles steckt, ich würde es so gerne wissen und ich würde es so gerne erleben. Aber wäre ich bereit, einfach so loszugehen? Oder will ich dann doch lieber noch eine Schulung besuchen? Will ich dann doch lieber noch sagen, naja, also übernächste Woche ist es besser, wahrscheinlich, wie heute? Also ich möchte euch da Mut machen, immer wieder euch von Jesus herauszufordern zu lassen. Wir springen gleich in die nächste Geschichte. Ich habe gesagt, es geht jetzt ein bisschen Schlag auf Schlag. Apostelgeschichte 3, eine meiner Lieblingsgeschichten übrigens, aber genauso herausfordernd. An einem Nachmittag gegen 3 Uhr gingen Petrus und Johannes zum Tempel. Sie wollten dort am öffentlichen Gebet teilnehmen. Zur selben Zeit brachte man einen Mann, der von Geburt an gelähmt war, und setzte ihn an eine der Tempeltüren an das schöne Tor. Er wurde jeden Tag dorthin getragen, damit er die Leute, die in den Tempel gingen, um Almosen anbetteln konnte. Als Petrus und Johannes den Tempel betreten wollten, bat er auch sie um Geld. Sie blieben stehen, richteten den Blick auf ihn und Petrus sagte: Schau uns an. Erwartungsvoll sah der Mann auf, würde er etwas von ihnen bekommen. Ich hake mal ein, dann lese ich gleich weiter. Bis dahin ein netter Nachmittagsausflug, so wie ihr heute Morgen zum Gottesdienst gekommen seid, würde ich mal so sagen, oder? Also hätte euch in München auch passieren können, dass irgendwo ein Bettler rumsitzt, gar nicht so ungewöhnlich, aber dann kommt's, Vers 6. Doch Petrus sagte: Geld habe ich nicht, aber was ich habe, will ich dir geben. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh. Dabei fasste er den Gelähmten an der rechten Hand und richtete ihn auf. In demselben Augenblick konnte der Mann Füße und Gelenke gebrauchen. Er sprang auf und konnte sicher stehen, lief einige Schritte hin und her und ging dann mit Paulus und Johannes in den Tempel. Außer sich vor Freude rannte er umher, sprang in die Luft und lobte Gott. Ich glaube, dazu brauche ich nicht viel sagen, oder? Also ich sage ja, für mich eine der herausfordernden Geschichten, was hätte ich gemacht? Ich hätte in meiner Tasche gekramt und ein bisschen mehr wie 10 Cent, vielleicht 50 Cent, 1 Euro, vielleicht auch mal 2 Euro. Ich bin ein geiziger Mensch. Reingeworfen. Und wir hätten eine Geschichte weniger in der Bibel. Und einen Menschen, der bis zum Tod gelähmt wäre. Kein Weltuntergang. Aber vor allem hätten wir ein Erlebnis weniger mit Gott. Einmal weniger gesehen, was Gott alles kann. Und da komme ich ja wirklich an meine Grenze. Bei der ersten Geschichte kann man nur sagen, okay, ich rede mit Leuten über Gott. Das traue ich mir noch halbwegs zu. Habe ich ja sogar mal studiert. Aber da bin ich völlig am Ende. Geben könnte ich Geld, geben könnte ich warme Worte, vielleicht ein bisschen Lebensberatung. Aber dass Gott eingreift und wirklich ein Wunder tut. Wir beten immer wieder darum. Aber es ganz praktisch jetzt sofort zu erwarten, das gehört für mich zu einer der größten geistlichen Herausforderungen in meinem Leben. Da stehe ich immer wieder da und frage mich, wie Gott, wie darf ich jetzt beten? Darf ich so? Das ist ja nicht mal ein gescheites Gebet. Das ist eigentlich schon ein Befehl. Aber darf ich das? Aber nehmen wir nochmal die erste Geschichte. Wir haben einen Gott, wo die 72 zurückkamen und gesagt haben, sogar die Dämonen mussten uns gehorchen. Wir haben einen Gott, der uns zuspricht, ich gebe dir Vollmacht, genauso wie ich sie hatte. Trauen wir Gott das zu? Und im schlimmsten Fall, ja, bleibt dieser Mensch an der Pforte sitzen. Aber im besten Fall steht er auf und springt los. Das ist Gott. Ich habe euch noch eine ganz herausfordernde Geschichte am Ende der Apostelgeschichte mitgebracht. Die ist ein bisschen unbekannter, Apostelgeschichte 21. Da geht es um Paulus. Wir waren schon einige Tage bei Philippus, als Agabus aus Judäa kam. Er war ein Prophet. Während seines Besuches bei uns fesselte er sich mit dem Gürtel von Paulus die Hände und Füße. Dann erklärte er, der Heilige Geist sagt, genauso wird es dem Besitzer dieses Gürtels ergehen. In Jerusalem wird er von den Juden gefesselt, an Menschen ausgeliefert werden, die Gott nicht kennen. Da bestürmten wir und die anderen Christen der Gemeinde Paulus, nicht nach Jerusalem zu gehen. Er aber antwortete nur, warum weint ihr und macht mir das Herz schwer? Ich bin nicht nur bereit, mich in Jerusalem gefangen nehmen zu lassen, ich bin auch bereit, dort für Jesus den Herrn zu sterben. Weil er sich nicht umstimmen ließ, bedrängten wir ihn schließlich nicht länger und sagten, der Wille des Herrn soll geschehen. Das ist für mich hier nochmal eine Stufe weiter. Da rennt Paulus sehenden Auges, obwohl ihn der Heilige Geist durch diesen Propheten warnt, weiter, weil er weiß, okay, Gott will mich da haben. Und wichtig ist nicht, wie ich rauskomme, sondern was Gott damit machen will. Da geht es wirklich auch darum, dass ich nicht nur vielleicht mal dumm dastehe, so wie bei der Am-Tempel-Geschichte. Im schlimmsten Fall stehe ich dumm da und jemand schaut mich weiterhin an und kann nicht gehen. Aber mehr passiert mir nicht. Da geht es nicht mehr nur um dumm dastehen, da geht es wirklich darum, dass ich Nachteile habe. Weil ich weiß, ich gehe jetzt ins Risiko für Gott. Und das ist Apostelgeschichte 21. Falls ihr noch mehr Zeit heute habt, lest ruhig weiter, was bis Kapitel 28 passiert. Das alles wäre nicht so passiert. Keine Ahnung, wie es dann passiert, wer weiß ich nicht. Aber nicht so hätte sich Paulus an dieser Stelle anders entschieden. Hätte er quasi sogar auf den Heiligen Geist gehört und gesagt, okay, also wenn ich ins Gefängnis komme, dann sollte ich lieber woanders gehen, da kann ich ja mehr bewirken. Er hat noch viel bewirkt. Obwohl er wirklich gefangen genommen wurde, obwohl er um sein Leben fürchten musste und Gott ihn mehrmals davor bewahrt hat. Er ist ins Risiko gegangen, volle Kanne für Gott. Gottes Plan ist immer gut. Aber die Geschichte zeigt uns, definitiv nicht immer einfach. Und nicht immer so gut, wie ich es gut finde. Das ist Gott. Er handelt so, wie er will und er fordert uns immer wieder heraus. Ich könnte jetzt noch einige mehr Geschichten rausziehen. Ich lasse es mal an der Stelle. Es waren drei Szenen, die uns ein Stück ins Nachdenken bringen, dass Menschen etwas mit Gott erlebt haben, weil sie aber auch den Mut haben zu sagen, okay Gott, dann darfst jetzt du. Ich bin bereit, auf dich zu hören. Ich bin bereit, einen Schritt zu wagen, den würde ich von mir aus nie gehen. Aber ich probier's mal. Und ich weiß, du fängst mich. Drei Szenen, bei denen sich Menschen ganz anders verhalten haben, als ich es im Regelfall tun würde. Was machen die Szenen mit dir? Das will ich dich fragen. Was machen diese Szenen mit dir? Mit mir machen sie zwei Dinge. Erstens, ich habe einen Hunger, das auch zu erleben. Ich will das und ich wünsche mir das auch für euch hier. Für jede Gemeinde des HGV, für jeden Christen. Da bin ich, also ich wünsche mir eigentlich Erweckung, ja? Ich fände das so cool, wenn wir das miterleben würden. Dass wirklich Gott nochmal so ein durch unser Land schenkt und Leute gar nicht anders können, als zu merken, wie genial Gott ist. Und ich wünsche mir das auch für uns Christen, dass es uns im wahrsten Sinne des Wortes von den Stühlen reißt. Und wir gar nicht mehr anders können, als im Büro zu erzählen, bei unserem Nachbarn zu erzählen, als den Mut haben, hinzugehen und zu sagen, darf ich für dich beten? Vielleicht nicht ganz so krass wie in Apostelgeschichte 3, aber doch immerhin, ich will für dich beten. Und ich habe schon erlebt, wie sowas einen Unterschied macht. Nur weil ich zu jemandem gesagt habe, du, ich bete für dich. Ich habe mich nicht mal getraut, gleich mit ihm zu beten. Ich habe nur gesagt, ich bete für dich. Und dann hat Gott einen Weg damit angefangen. Aber es macht auch noch was mit mir. Ich habe Angst, auf die Schnauze zu fallen. So richtig. Dass es wehtut. Dass ich vielleicht sogar enttäuscht bin von Gott, weil er nicht so handelt, wie ich es mir gewünscht hätte. Keine Ahnung, was Paulus sich gewünscht hätte an der Stelle. Wiss man nicht, steht leider auch wieder nicht in der Bibel. Davor habe ich auch Angst. Und jetzt ist die Frage, was überwiegt bei dir heute? Dieses, ich will das mit Gott erleben, oder dieses, oh, ich weiß nicht, ob ich ihm und ob ich nicht doch zu sehr auf die Schnauze falle. Und ich glaube, dazwischen stehen wir als Christen immer wieder. Hast du den Hunger, was mit Gott zu erleben, dann möchte ich dir Mut machen, wage deinen Schritt auf den Balken. Du musst ja nicht gleich so einen Schritt machen, ja? Du darfst ruhig auch klein anfangen, aber wage es, damit Gott loszugehen. Ich glaube, wir als Christen in Deutschland müssen wieder lernen, aus unseren abgesicherten, bequemen Räumen rauszukommen. Ich auch. Ich bin da kein Deut besser, ja? Rauszukommen. Und dann werden wir mit Hilfe des Heiligen Geistes erleben, wie Gott handelt. Und das fängt im Kleinen an. Ich will da nur ein paar Gedanken noch euch mitgeben. Was heißt es, auf den Heiligen Geist zu hören? Vielleicht kennt ihr das. Ich erlebe ihn nicht als den, der laut schreit. Habe ich bisher noch nicht erlebt. Aber ich erlebe ihn als den, der in mir so Gedanken hat, die mich wirklich drängen. Ruf da mal an. Biete dem jetzt mal Gebet an. Und immer wieder ignoriere es, ja? Ich weiß nicht, was dann rausgekommen wäre. Ich habe es ja ignoriert. Aber immer wieder habe ich dann auch hingehört und wirklich den Telefonhörer genommen. Ja, ich bin noch so alt, ich telefoniere noch. Vielleicht muss man jetzt auch eine WhatsApp schreiben oder was auch immer machen. Und dann habe ich erlebt, wie es genau der richtige Moment war, wo ich nachgefragt habe und wie Gott daraus was entwickelt hat. Dann habe ich erlebt, wie ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort war, obwohl ich keine Ahnung hatte, was ich sagen sollte. Aber ich war da und Gott hat was draus gebastelt. Also, wenn ihr merkt, dass wider aller eurer Logik, euer Kopf, euer Hirn sagt, jetzt aber, dann traut euch einfach mal und traut Gott zu, dass er diese Situation nützt. Natürlich haben wir ein Hirn und wir dürfen den Verstand einschalten. Wenn ihr an der Brückengeländer steht und das Gefühl habt, ihr sollt runterspringen, dann ist es nicht von Gott. Da bin ich mir sehr sicher. Es endet nämlich nicht tödlich. Ja, es gibt auch verrückte Sachen, die unser Hirn uns manchmal einflüstern will. Aber das, was uns der Heilige Geist da mitgibt, ist nicht immer logisch. Vielleicht sagt er sogar mal, und jetzt ist es dran, dass du einem Bettler nicht 2 Euro reinschmeißt, sondern mit ihm zum Bäcker gehst und ihr für 20 Euro einkauft. Das ist nicht logisch. Aber vielleicht ist es genau das, was das Leben dieses Menschen verändert. Und nicht wegen den 20 Euro, sondern wegen der Geste, die ihn völlig überrascht. Weil Gott so ist. Und dann sind es oft die leisen Hinweise, Schilder, Gedanken, Impulse, Träume, Visionen. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Vielleicht habt ihr auch einen Traum und wisst ganz genau, dass ihr irgendwas machen sollt hinterher. Das ist Gott. Und ich glaube, wir müssen immer wieder den Mut haben. Ich habe letztens einen Vergleich gelesen. Das ist wie wenn ich ein wildes, scheues Tier beobachten will. Dann muss ich mich manchmal einfach 2 Stunden in den Wald setzen und den Mund halten. Dann habe ich vielleicht die Chance, es zu sehen. Wenn ich nur durch die Gegend renne, dann werde ich es kaum sehen. Und ich glaube, beim Heiligen Geist ist es auch immer wieder so, wir müssen ihm den Raum geben zu reden und wir müssen dann aber auch den Mut haben, diesen Kleinigkeiten nachzugehen und zu handeln. Und ich frage mich immer wieder, wie viel Segen Gottes habe ich verpasst, weil ich durchs Leben renne und in den Momenten, wo ich es check, nicht den Mut habe, einen extra Schritt zu gehen oder einen extra Punkt. Vielleicht an der Stelle nochmal. Für Gott ist das, was wir übernatürlich nennen, das Normale. Ich glaube, das muss in unser Hirn rein. Für Gott ist es ganz selbstverständlich, dass so ein Mensch einfach aufstehen könnte. Ich glaube, ich habe euch genug mitgegeben. Spannend ist nämlich nicht, was ich sage, sondern was ihr daraus macht. Ihr als einzelne Personen, ihr als Ehepaar vielleicht auch, oder als Familie oder als enge Freunde. Weil ich merke, mir tut es an der Stelle gut, wenn ich mit jemandem ins Gespräch komme. Vielleicht in eurem Hauskreis, in eurer Kleingruppe oder was auch immer. Weil alleine gerät sowas schnell wieder in Vergessenheit. Aber wenn ich mit jemandem rede und sage, du, ich merke, ich will gerade mehr auf Gott hören, ich will ihm mehr zutrauen, ich will so einen Schritt gehen und du fragst mich nächste Woche nochmal, was war die Woche über? Dann ist es viel präsenter. Und ich möchte euch Mut machen, sucht euch gleich nach dem Gottesdienst jemanden oder in eurem Hauskreis und überlegt mal, wie ihr euch daran erinnert, dass ihr gemeinsam wieder mehr auf Gott hören wollt, dass ihr ihm gemeinsam mehr zutraut, als kleine Gruppe, aber vielleicht auch als ganze Gemeinde, bestürmt den Sicki hinterher, was da dran ist. Wir haben nicht den Auftrag, alles zu verstehen, was Gott will. Das müssen wir uns, glaube ich, auch, ist euch, glaube ich, bei den Geschichten auch aufgefallen. Manches ist nicht logisch aus unserer menschlichen Sicht, aber wir müssen Gott zutrauen. Und wenn ich mir nicht 100% sicher bin, ja, dann bin ich mir halt nicht 100% sicher. Aber wenn es von Gott ist, dann wird was passieren, was selbst mich zum Schluss überrascht. Und jetzt seid ihr dran. Ich habe euch drei kurze Gedanken mitgebracht. Ach, ich hätte sogar noch einen Text gehabt, den überspringen wir jetzt. Habe ich den Mut, traue ich Gott etwas zu? Das ist so das Erste. Traue ich, wie Schafe unter Wölfe zu gehen? Traue ich mich, auch wenn ich gefühlt nichts in der Tasche habe, einfach mal loszulegen und zu sagen, okay Gott, jetzt bist du dran? Signalisiere Gott Verfügbarkeit, ist der zweite Gedanke. Ich glaube, wir brauchen das für uns, immer wieder wirklich Gott zu sagen, okay Gott, ich will es. Ich will jetzt nicht hier stehen bleiben. Ich will einen Schritt gehen. Sorg vielleicht sogar dafür, dass jemand mitschiebt. Und dann ist Gott dran. Dann kannst du nur noch bitten und sagen, Gott, bitte zeig du mir, was du tun willst. Weil es kommt nicht drauf an, was ich will. Vielleicht muss ich auch ein halbes Jahr warten, ja? Paulus musste oft genug in seinem Leben warten. Die Jünger mussten auch oft genug warten. Aber zeig mir, was du tun willst. Nicht, was ich tun will, sondern das. Und dann bin ich gespannt, was ich von euch hören werde. Ich möchte euch Mut machen, da wirklich auch einander zu erzählen, wo ihr gescheitert seid, das gehört dazu. Aber auch, was ihr erlebt habt mit Gott. Und das, ihr habt vorhin ja so eine offene Erzählzeit gehabt, das müssen nicht große Dinge sein. Wir haben immer das Gefühl, wir dürfen nur was erzählen, wenn sich ein Drogenabhängiger bekehrt hat und sofort clean war. Nein! Weißt du, wenn dein Nachbar sein Verhalten geändert hat, dann ist das genauso erzählenswert, weil Gott auch ein Wunder getan hat. Ja? Also erzählt euch die Kleinigkeiten und jetzt nochmal ganz kurz HGV. Wir haben auch eine Vision und wenn ich die lese, ich war noch nicht dabei, als sie die festgelegt haben, wenn ich die lese, denke ich mir, ach, echt unmöglich, unmöglich. War zum 100-Jährigen 2021. Für den zweiten 100 Jahre des HGV erbitten wir von Gott den doppelten Anteil an geistlichen Segens. Wir erbitten von Gott, dass wir verstärkt Bekehrungen, Nachfolge, versöhnende Beziehungen erleben. Schon ein Ding der Unmöglichkeit, kriegt man allein gar nicht hin, dass Gott ins Leben redet und wir versöhnende Beziehungen haben. Verstärkt Bekehrung. Wir erbitten von Gott, dass in unseren Reihen viele Menschen erweckt werden, die mehr von Gott erwarten. Es liegt schon dran, ob wir was von Gott erwarten, ja? Wir hoffen, dass dies in der Verbandsleitung, in den Gemeindeleitungen und bei den Hauptamtlichen beginnt, aber nicht da endet. Ja? Wir erbitten von Gott, dass unsere Gemeinden neu geistliches Feuer fangen. Wir erbitten von Gott, dass wir in 12 Jahren 140 geistlich gesunde missionarische Gemeinden haben. Wir erbitten von Gott Wachstum in allen Arbeitsfeldern, in den Gemeinden, Kindertagesstätten und diakonischen Projekten. weil Jesus lebt, in jeder Zeit relevant ist und wir uns ihm zur Verfügung stellen wollen. Meint ihr, das ist als Verband machbar? Hey, das ist völlig unmöglich. Wenn ich überlege, dass wir als 4 Vorstände das hinkriegen sollen. Völlig unmöglich. Das ist nur möglich, wenn wir immer wieder auf Gott vertrauen. Und ihr auch. Das kriegen wir nämlich auch nicht als Hauptamtliche hin oder sowas. Sondern nur, wenn wir uns alle von Gott immer wieder mit offenen Augen durchs Leben gehen lassen und lenken lassen. Ohne Risiko, ich hoffe, das wurde deutlich, weniger Erlebnisse mit Gott. Ich habe euch zum Schluss noch ein paar Fragen mitgebracht. Ich möchte euch aber auch noch Mut machen, nutzt die Zeit nach dem Gottesdienst und erzählt euch vielleicht auch, wo ihr genau das erlebt habt, weil ich bin mir sicher, in der Geschichte dieser Gemeinde, in der Geschichte deines Lebens, gibt es schon die Erlebnisse. Holt sie hoch, erinnert euch dran und lasst euch dann überraschen, was Gott noch macht. Gott segne euch. Wir haben jetzt noch ein klein bisschen Musik. Ihr kriegt eine Minute von mir, wo ihr einfach ein bisschen nachdenken könnt. Vielleicht nehmt ihr auch eine Frage mit und dann bete ich noch mit uns.